Triggerwarnung. In dieser Folge wird es düster und das nicht nur atmosphärisch. Wir sprechen über realen Suizid, Mord, radikale Ideologien und explizite Sprache. Wenn dich solche Themen emotional belasten, überspringe diese Folge oder höre sie achtsam.
Das Blut war längst geronnen, als man ihn fand. Der Körper lag in einem schmalen Flur einer Mietwohnung in Oslo. Ein Bein halb ausgestreckt, die Arme verkrampft. Die ersten Stichwunden waren frontal. Der Rest folgte im Rücken. Und als die Spurensicherung begann, war schon klar, das hier war keine Affekttat. Es war eine Botschaft. Die Leiche gehört Özdin Arset, geboren 1968. Musiker, Szenegründer, Besitzer eines Plattenladens, der mehr war als ein Geschäft. Sein Künstlername? Euronymous. Für viele ist er die zentrale Figur des norwegischen Black Metal. Andere nennen ihn den Architekten eines Kultes. Einige das Opfer eines Systems, das er selbst mit aufgebaut hat. Sein Tod ist brutal, aber er kommt nicht überraschend. Denn was sich hier entlädt, ist kein Einzelfall. Es ist der Endpunkt einer Eskalation, die Jahre vorher begann. Mit einem Suizid, einer Idee, einer Flamme in einer alten Kirche und mit einer Musikrichtung, die kein Genre sein wollte, sondern ein Schwur. Als Arset stirbt, sind Mayhem kein Geheimtipp mehr. Kirchen brennen, Zeitungen berichten, die Polizei spricht von Satanismus. Und die Szene, die sich einst um ihn versammelt hatte, beginnt zu zerfallen. Oder zu leuchten. Je nachdem, wen man fragt. Was bleibt, ist eine Spur aus Ruinen, Fotos, Interviews, gebrochenen Alben und geputzten Messern. Und ein Bild, das sich bis heute nicht auflöst. Ein Mann liegt auf kaltem Boden, mit dem Rücken zur Tür und den Augen auf eine Wand, die keine Antworten gibt. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das Unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was bleibt. Mein Name ist Tim.
Ich bin Svea.
Und das hier ist Radio Obscura. Und heute geht's mit uns nach Norwegen. Du warst ja schon mal in Norwegen. In Nordnorwegen hattest du uns in der Terrorfolge erzählt. Hattest du das Gefühl, dass sich dort alles nach Metal anfühlt im Wald?
Oh, ich würde tatsächlich schon sagen, dass das ein großes Thema da spielt. Auch einfach, also selbst im Radio läuft viel Rock, Metal, also generell härtere Musik, also Popkultur bewegt sich da eher in Genres wie Metal. Und es ist natürlich viel düsterer, das muss man schon sagen. Also dadurch, dass es so tiefe Wälder gibt und irgendwie so eine mächtige Natur, finde ich, passt das schon ganz gut irgendwie. Aber ich war tatsächlich auch in Oslo. Also Oslo habe ich auch in dem Sinne so erlebt, dass ich mir zumindest was darunter vorstellen kann, wie sie da so rumgelaufen sind in ihrer Szene.
Ja, ich war noch nie in Norwegen oder Skandinavien generell. Aber wo du schon sagst, mit dieser Natur, das ist ja das klassische Klischee von, ich glaube, jede Band, egal ob sie aus Norwegen kommt oder nicht, sobald sie Black Metal macht, es muss ein Musikvideo in einem Wald spielen. Und als das Internet noch ein Kind war sozusagen, da gab es Trollkotze, hießen die, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, dass es Trollkotze waren. Und auch so ein Waldmusikvideo, das war viral damals. Das war so das erste virale Video, das ich als Jugendlicher mitbekommen habe. Und es war auch wirklich so eine Qualität, als hättest du mit einem... Das soll ich keine Werbung machen, ne? Aber so ein richtiger alter Handyknochen, auf dem man Snake spielen konnte. Als hätte man damit filmen können. So, das war die Qualität damals. Das fand ich sehr, sehr interessant. Aber das war ja auch schon dann in einer Zeit, wo das, was wir heute besprechen, schon längst passiert war. Und ja, wo dann die Szene, da kommen wir gleich ja drauf zurück, ihren Ruf weg hatte. Ne? Das heißt, meine Eltern hätten es wahrscheinlich nicht okay gefunden, dass ich heimlich Trollkotze gucke.
Ja, das kann ich verstehen.
Aber du hörst sowas gar nicht wahrscheinlich, ne?
Nee, also ich glaube, es gehört zu jeder Pubertät dazu, dass man mal ein bisschen musikalisch sich ausprobiert. Aber ich habe das Kapitel Black Metal und so sehr, sehr schnell abgeschlossen, muss ich sagen. Auch wenn es mystisch ist, ist es irgendwie ein bisschen too much für meinen Geschmack.
Ja, damals hätte ich wahrscheinlich die Texte auch gar nicht verstanden. Aber da ich dann meine erste Band gegründet mit
13, 14. Das war dann einfach irgendwie so halt so cooler Punkrock, den man halt so machen kann. Ne? Also worüber regen sich 13-jährige Punks auf? Die bezahlen ja keine Steuern, also die Mehrwertsteuer. Mehr ist es dann gar nicht. So, und ich kann nicht wählen, so über wen soll ich mich aufregen? Außer über ich muss 22 Uhr zu Hause sein. Und nicht mal das musste ich. So, ich hatte voll die gute Kindheit. Ich hatte nichts, um mich zu beschweren. Aber man war ja trotzdem dann irgendwie cool und dagegen. Und dann kam aber irgendwann dieser Metal-Hype. Mit Linkin Park waren ganz neu, dann System of a Down, Slipknot natürlich, Limp Bizkit und wie sie alle hießen damals. Das war ein Riesending Anfang der 2000er. So, manche ein bisschen härter, manche ein bisschen radiotauglicher. Und über dieses Slipknot-Zeug haben wir geguckt, so, es geht bestimmt noch krasser, noch härter und haben dann auch härteren Kram gefunden. Und wir, wie gesagt, gerade unsere Band gegründet, dachten, boah, lass uns auch richtig böse Evil Metal sein. Aber der tiefste Akkord, den wir kannten, weil wir wussten nicht, ob man Gitarren runterstimmen kann, war E-Moll. Und dann haben wir einfach die ganze Zeit nur E-Moll gespielt und böse Sachen gesagt, dass unsere Lehrerin doof ist oder sowas. Das war unser Black Metal damals. Und wenn wir gleich hören, dass die Gründer von Mayhem auch so alt waren wie wir damals, als sie Mayhem gegründet haben, dann muss ich sagen, dann hilft Norwegen scheinbar doch im Gegensatz zu Leipzig deutlich mehr, um eine Band zu gründen, die, ja, nennen wir es mal ganz neutral, Geschichte schreiben wird. Am Anfang steht keine Ideologie, kein Flammzeichen, kein Kodex, kein Krieg gegen das Christentum. Am Anfang steht eine Band, oder besser, der Wunsch nach einer. 1984 gründet sich im norwegischen Langhus, einem Vorort südlich von Oslo, die Gruppe Mayhem. Der Name ist angelehnt an einen Songtitel der britischen Metalband Venom, Mayhem with Mercy. Doch der Klang, den die Jugendlichen aus Norwegen im Sinn haben, ist alles andere als gnädig. Östin Arset, 16 Jahre alt, spielt Gitarre. Er nennt sich zunächst Destructor, später Euronymous, benannt nach dem Dämon Eurynomos aus der griechischen Unterwelt. Die Inspiration stammt vermutlich von Mercyful Fate, einer seiner Lieblingsbands. An seiner Seite der Schlagzeuger Kjetil Mannheim, zur Gründung der Band 15 Jahre alt, und der 16-jährige Bassist Jörn Stubberud, der später als Necrobutcher bekannt wird. Sie sind jung, sie sind nerdig und sie sind nicht besonders gut. Aber sie sind von einer Sache überzeugt, dass Musik hässlich sein darf, brutal und abweisend. Während Death Metal in Schweden technischer wird und Thrash Metal in den USA stadiontauglich, suchen Mayhem nach einem Klang, der sich gegen alles richtet, was etabliert, glatt oder kontrolliert klingt. Die frühen Aufnahmen sind roh, kaum verständlich, voller Hall und Aggression. Sie bestehen aus Kassetten, Demos, Konzerten in Kellern und schlecht verkabelten Jugendzentren. Ihre erste Demokassette von 1986 heißt Pure Fucking Armageddon. Die Lieder handeln von Splatter-Themen. Das Magazin Metallion hält die Kassette für The Goriest Demo Ever. Sinngemäß das blutigste, brutalste oder widerwärtigste Demoband, das je aufgenommen wurde. Euronymous und Necrobutcher teilen sich den Gesang. Die Aufnahmequalität ist allerdings so schlecht, dass Magazine wie Metal Forces sogar davon ausgegangen sind, es wurde gar kein Gesang aufgenommen. Doch genau diese Unzugänglichkeit beginnt, andere anzuziehen. Ende der 1980er Jahre, nach Release der EP Death Crush, stoßen neue Mitglieder zur Band. Und mit ihnen verändert sich nicht nur die Musik, sondern auch die Atmosphäre. Jan Axel Blomberg, genannt Hellhammer, ersetzt Mannheim am Schlagzeug. Ein Schwede wird zum neuen Sänger, Per Yngve Olin. Künstlername Dad. Er bringt etwas mit, das bis dahin noch fehlte. Nicht nur eine Stimme, sondern ein Gefühl von Tod, das mehr war als bloße Attitüde. Er interessierte sich nicht für Provokation. Er lebt in einem ständigen Zustand emotionaler Distanz. Freunde beschreiben ihn als still, geisterhaft, körperlich anwesend, aber gedanklich oft abwesend. Er sammelt tote Tiere, vergräbt seine Kleidung, bevor er sie trägt. Und ob er wirklich in Gräbern schlief, ist unklar, aber die Erzählung passt zu einem Menschen, der sich vom Leben fernhält und sich dem Tod näher fühlt. Auf der Bühne schneidet er sich die Haut auf, trägt zerschlissene Kleidung und bemalt sein Gesicht weiß. Ein Look, der später als Corpse Paint zum Standard im Black Metal werden wird. Aber Dad trug keine Showmaske. Seine Bandkollegen sagen, er wollte aussehen wie eine Leiche, nicht wie ein Rockstar. Bands wie Kiss oder The Misfits hatten Schminke. Aber Dad hatte einen Abgrund. Parallel dazu beginnt Euronymous, sich selbst zu stilisieren. Nicht nur als Musiker, sondern als ideologischer Mittelpunkt einer neuen Szene. Er eröffnet den Plattenladen Helvete, norwegisch für Hölle, in einem Keller in der Osloer Schweigardsgate. Der Laden wird bald mehr als ein Geschäft. Er wird Treffpunkt, Denkraum, Brutstätte. Hier treffen sich Musiker, Fans, Außenseiter. Hier werden nicht nur Tapes getauscht, sondern Ideen. Und langsam, fast unmerklich, wandelt sich die Musikbewegung zur Subkultur. Mit klaren Feindbildern, extremeren Aussagen, radikaleren Symbolen. Es geht nicht mehr nur um Klang, sondern um Haltung. Nicht mehr nur um Rebellion, sondern um Ausschluss. In Interviews spricht Euronymous von der Notwendigkeit des Bösen, vom Hass auf Humanismus, von echtem Schmerz als ästhetischem Prinzip. Im Slayer Mag sagt er, I'm not a Satanist in a way that I worship Satan or anything like that, but I believe in evil as a principle, real evil. Ich bin kein Satanist im Sinne eines Teufelsanbeters oder so, aber ich glaube an das Böse als Prinzip, echtes Böses. Zugeschrieben werden ihm auch Zitate wie We are against everything that's positive. Peace, happiness, love, freedom, kindness. We support pain, evil, darkness and death. Wir sind gegen alles Positive. Frieden, Glück, Liebe, Freiheit, Freundlichkeit. Wir stehen für Schmerz, Böses, Dunkelheit und Tod. Oder Black Metal should be elitist, hateful and cold. Not for everyone. Music for people who hate people. Black Metal sollte elitär, hasserfüllt und kalt sein. Nichts für jedermann. Musik für Menschen, die Menschen hassen. Viele dieser Aussagen schwanken zwischen Pose, Provokation und wirklicher Überzeugung. Doch sie treffen einen Nerv. Denn was hier entsteht, ist keine Szene mehr. Es ist ein Weltbild. Noch nicht organisiert, noch nicht mit Taten gefüllt. Aber die Richtung ist vorgezeichnet. Und der Tod wird nicht lange auf sich warten lassen. Per Yngve Ohlin kommt aus Schweden. Er wächst in der Nähe von Stockholm auf, in einem Haus, das wenig Raum lässt für Nähe oder Lärm. Schon früh zieht er sich zurück, in Zeichnungen, in Musik, in seine Gedanken. Als Kind überlebt er eine schwere Verletzung, die ihn für kurze Zeit klinisch tot sein lässt. Ob es ein Eislaufunfall war oder eine Schlägerei mit Mitschülern. Die Details bleiben unklar. Doch für ihn war es der Moment, in dem er den Tod begegnete. Später wird er diesen Vorfall als seinen ersten Tod bezeichnen. Seine Eltern sprechen nicht darüber. Aber Per vergisst es nicht. In seinen späteren Briefen, handgeschrieben, oft auf vergilbtem Papier, wird deutlich, wie sehr er sich von der Welt entfremdet. Er schreibt über das Gefühl, nicht zu leben, sondern nur zu existieren. Fehl am Ort, fehl in der Zeit. Und irgendwann fehl im eigenen Körper. Als er 1988 zum Mayhem stößt, ist er 17 Jahre alt. Euronymous ist von ihm fasziniert. Nicht nur wegen seiner Stimme, sondern wegen seiner Haltung. Dad, so scheint es, lebt das, was andere in der Szene nur spielen. Er beginnt, auf der Bühne Tierkadaver aufzuhängen. Vergräbt Kleidung, um den Geruch von Verwesung einzufangen. Trägt Make-up, das nicht bunt ist, sondern fahl, starr, leblos. Sein Blick geht oft ins Nichts. Er spricht wenig. Und wenn doch, dann meist über Tod, Schmerz oder Auflösung. Er schlägt sich mit Glasscherben. Er schneidet sich während Konzerten mit einem rostigen Messer. Nicht als Geste, sondern als Notwendigkeit. Denn für ihn war Bühne kein Ort der Geste, sondern der Bestätigung. Bandkollegen sagten später, nur dort wirkte er nicht lebendig, sondern fast entkörperlicht. Und genau das war sein Ziel. Im Frühjahr 1991 wohnen Dad und Euronymous gemeinsam in einem abgelegenen Haus in Krogstad. Die anderen Bandmitglieder sind seltener dort. Das Haus ist spartanisch eingerichtet, es gibt keinen wirklichen Alltag. Nur Platten, Gespräche über den Tod und endlose Stunden der Trennung vom Rest der Welt. Am 8. April 1991 nimmt sich Per Yngve Olin das Leben. Er schneidet sich mit einem Küchenmesser die Pulsadern auf. Dann schlitzt er sich die Kehle. Schließlich erschießt er sich mit einer Schrotflinte. Er ist 22 Jahre alt. Euronymus findet die Leiche, fährt aber nicht sofort zur Polizei. Stattdessen geht er in den nächsten Ort, kauft eine Kamera, kehrt zurück und fotografiert den toten Körper. Später kursiert das Gerücht, Teile des Schädels seien eingesammelt und als Amulett weitergegeben worden. Andere behaupten, Euronymus habe Gehirnteile gekocht. Beweise gibt es nicht, aber es gibt die Fotos. Und es gibt das Albumcover eines Bootlegs, Dawn of the Black Hearts, auf dem Dead zu sehen ist. Tot. Genauso, wie er sich selbst darstellen wollte. Dawn of the Black Hearts ist ein Bootleg mit ikonischem Ruf. Wegen des Covers. Die Musik darauf wurde später, 2017, offiziell als Live in Sarpsborg veröffentlicht. Aber ohne das Skandalfoto. Der Suizid von Per Yngve Olin ist kein Wendepunkt im klassischen Sinn. Er ist mehr ein Katalysator. Ein Bruch, der nicht zum Innehalten führt, sondern zur Radikalisierung. Für manche wird er zur Ikone, für andere zur Warnung und für die Szene zum Symbol. Für Øystein Aaset wird der Tod seines Sängers zu etwas anderem. Zu Besitz, zu Macht, zu Mythos. In der Schweigaardsgate 56, einem unauffälligen Altbau in Oslo, liegt ein Plattenladen im Souterrain. Sein Name ist schlicht Helvete, das norwegische Wort für Hölle. Øystein Aaset eröffnet das Geschäft im Sommer 1991, nur wenige Monate nach dem Tod von Per. Er verkauft Schallplatten, Kassetten, T-Shirts, Fanzines. Aber das ist nur der vordere Raum. Wichtiger ist der Keller. Ein schmaler, fensterloser Gang, der sich hinter dem Verkaufsraum öffnet und zu einem Treffpunkt wird, der weit über die norwegische Metal-Szene hinaus Bedeutung gewinnt. Hier unterhalb der Straße treffen sich junge Männer aus ganz Skandinavien. Sie hören Bands wie Battery, Venom, Celtic Frost. Sie tauschen Tapes und Texte, aber mehr noch, sie suchen nach einer Idee. Nach etwas, das über Musik hinausgeht. Aus diesem Kreis formt sich das, was später als Inner Circle bekannt wird. Ein loses Netzwerk aus Black-Metal-Musikern, Bekannten, Sympathisanten. Kein Verein, keine feste Struktur, aber ein Konsens. Dass die Welt krank ist, dass das Christentum Norwegen zerstört hat und dass eine Rückkehr zu etwas Urtümlichem, etwas Heidnischem, Gewaltbereites nötig sei. Vieles davon beginnt als Pose. Doch die Grenzen verschwimmen. In Interviews spricht Euronymus von echtem Hass, von echter Dunkelheit. 1992 soll er in einem Interview gesagt haben: Ich war eine Zeit lang sehr an Kommunismus interessiert. Besonders an extremen Ländern wie Albanien, Kambodscha, Nordkorea und so weiter. Ich muss sagen, dass ich so viel studiert habe, dass ich weiß, dass echter Kommunismus das bestmögliche System wäre. Aber da ich Menschen hasse, möchte ich nicht, dass sie eine gute Zeit haben. Ich möchte sie unter kommunistischer Diktatur verrotten sehen. Ceausescu war großartig. Wir brauchen mehr Leute wie ihn, Stalin, Pol Pot auch. Angst war für ihn kein Makel, sondern ein Zeichen von Echtheit. Er will Angst erzeugen, keine Diskussion. Er will Konsequenz in Musik, in Leben, in Tod. Für manche wird das inspirierend, für andere beängstigend. Aber niemand, der in diesen Keller hinabsteigt, bleibt davon unberührt. Zu den regelmäßigen Besuchern gehören Mitglieder später bekannter Bands: Emperor, Immortal, Darkthrone, Thorns. Viele sind jung, kaum volljährig, aber bereit, sich auf das einzulassen, was Helvete ausstrahlt. Eine Mischung aus Überlegenheit, Ausschluss und Endzeitfantasie. Was in diesen Gesprächen entsteht, ist keine politische Ideologie im klassischen Sinn, sondern ein destruktiver Kult, gespeist aus antichristlicher Rhetorik, archaischem Romantizismus und einer wachsenden Lust an der Tabuverletzung. Es geht um Authentizität. darum, radikaler zu sein als die anderen. Nicht besser, nur reiner, härter, ernsthafter. Euronymous wird zur Leitfigur. Nicht, weil er der lauteste ist, sondern der kühlste. Er gibt vor, Kontrolle zu haben, die Szene zu leiten wie ein Dirigent. Doch während im Laden oben weiter Platten laufen, verändert sich unten etwas. Die Gespräche werden dunkler, die Begriffe fester und das Denken gefährlicher. Es dauert nicht lange, bis Worte zu Zeichen werden und Zeichen zu Taten. In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 1992 geht in der norwegischen Kleinstadt Fantoft, südlich von Bergen, eine Kirche in Flammen auf. Sie wurde 1150 aus Holz erbaut, im sogenannten Stabkirchenstil. Filigran, verwinkelt, schwarz geteert, ein Relikt aus der frühen Christianisierung Norwegens. Die Kirche brennt bis auf das Fundament nieder. Zunächst bleibt nur ein steinerner Sockel und ein verkohltes Kreuz. Man spricht von Brandstiftung. Ein später gefundener Benzinkanister stützt diesen Verdacht. Doch es gibt kein Bekennerschreiben, keine Augenzeugen, keine direkte Spur. In der Öffentlichkeit herrscht Fassungslosigkeit. In der Szene ein seltsames Schweigen. Nur wenige Wochen später brennen weitere Gotteshäuser. Die Asane-Kirche, Storitfeit oder die Holmenkollen-Kapelle. Alle in kurzer Folge. Alle in ländlichen Gegenden oder am Rand größerer Städte. Die Presse beginnt, Zusammenhänge zu vermuten. Und zum ersten Mal fällt der Begriff Satanismus in den Schlagzeilen. Ein Feindbild ist schnell gefunden. Jugendliche mit schwarzen Klamotten, invertierten Kreuzen, lauter Musik und einem offenen Hass auf das Christentum. In Interviews provoziert Euronymous. Er erklärt, die Brände seien kulturell notwendig. Dass Norwegen seine wahre Identität zurückerobern müsse. Nicht durch Worte, sondern Taten. Und obwohl es keine Beweise gibt, verbreitet sich der Eindruck, dass der Inner Circle zumindest geistig beteiligt war. Tatsächlich beginnt sich eine Gruppierung aus der Szene zu radikalisieren. Man redet vom reinigenden Feuer, von Wiederherstellung vorchristlicher Zustände. Was mit musikalischer Abgrenzung begann, wird zum ideologischen Feldzug. Einige Mitglieder der Szene nutzen die Brände für ihre Inszenierung. Das Cover der Burzum-EP Aske, deutsch Asche, zeigt die abgebrannte Fantoft-Kirche. Es gibt Berichte über Symbolik wie Pentagramme und Runen an Brandorten, jedoch sind spezifische Fälle nicht umfassend dokumentiert. Es ist ein Kampf, der nie offen erklärt wurde, aber immer tiefer geführt wird. Nicht als kollektive Aktion, sondern als Serie einzelner Bekenntnisse. Bis 1996 werden in Norwegen über 50 Kirchen angezündet oder zerstört. Einige vollständig niedergebrannt, andere nur beschädigt. Nicht alle Brände können der Szene zugeordnet werden, doch der Schatten liegt längst über ihr. In der Bevölkerung wächst die Angst. Medien sprechen von einer Bewegung, von Terrorismus der Kultur. Und die Polizei beginnt genauer hinzusehen. Erste Verhöre folgen, Namen tauchen auf, ein Muster beginnt sich abzuzeichnen. Und in diesem Muster steht einer ganz oben. Varg Vikernes, der Mann hinter dem Soloprojekt Burzum. Ein Musiker, der oft im Helvete auftauchte und einer, der mehr will als nur Musik. So, eine kurze Pause zum Durchatmen. Svea, wie wohl fühlst du dich gerade beim Zuhören?
Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist nicht ganz zu messen, glaube ich. Ich finde es schon ziemlich gruselig, muss ich selber sagen. Und auch unfassbar beängstigend, wie so ein Darstellungszwang von Jugendlichen sich so weit ausarten kann. Also jetzt mal unabhängig von dem Sachschaden, der ist ja egal in dem Sinne, aber dass so junge Menschen solche bösen Gedanken haben können, ist schon krass.
Also dadurch, dass ich als Jugendlicher selber Metal gehört habe, Internet hatte, hat man ja immer was gelesen. Aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass in der Zeit, als ich das gelesen habe, ich in einem Alter war, wo die angefangen haben, Kirchen abzufackeln, Black Metal zu machen. Und es gibt zum Beispiel auch noch einen anderen Mordfall, über den wir auch gar nicht sprechen werden, der auch aus dieser Szene kommt, von einem anderen Musiker, Faust, von einer anderen Band. Der ist auch schon wieder auf freien Fuß. Aber ja, das ist alles so eine Clique in meinem Alter. Und wenn ich dann überlege, dass meine Clique so mit 15, 16, 17, 18 Wir haben nichts kaputt gemacht, ne? Außer mal mit einem Edding eine Mülltonne was gekritzelt. Aber das war's dann, das war das Böseste, was wir gemacht haben. Oder vielleicht mal heimlich ein Bier trinken. Aber quasi Terrorismus der Kultur, dafür hat es zu uns nicht gereicht.
Das ist ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie sich natürlich dann in diesem Kellerraum gegenseitig auch hochgepusht haben und dass man irgendwie, dass es ja auch pubertätsgeschuldet auch ein Gruppenzwang-Thema war. Aber davon zu sprechen, dass man Menschen verrotten sehen möchte und irgendwie an das Urböse glaubt, das kann ich ja irgendwo noch verstehen, Urböse oder so, das sind ja so Begriffe vielleicht, dass man so ein bisschen die Grenzen auch austestet oder so. Das soll jetzt nicht super pädagogisch klingen, aber so eine Art von Einstellung zu haben, da würde mich wirklich mal interessieren, wie die ganzen Menschen aufgewachsen sind auch. Also was sie zu so einer Art von Lebenseinstellung bringt, weil auch das ist ja mit so einer unfassbaren Aussichtslosigkeit verbunden, das muss ja irgendwo auch herkommen. Also brauchen wir ja gar nicht drauf einzugehen, aber das finde ich schon sehr schockierend und auch total gruselig. Also ich meine, ich bin ja im Alter noch gar nicht so weit entfernt von denen und ich kann verstehen, dass man definitiv auch dann von Konservatismus oder auch Religion oder so genervt ist, aber das ist schon, dass das überhaupt, dass dieser Laden nicht aufgefallen ist und irgendwie gestürmt wurde, ist irgendwie schon alles, finde ich.
Ich habe vor ein paar Tagen noch gelesen, da ging es um die Diskussion, weil man hört es ja vielleicht raus, dass es sehr provokant und radikal ist. Und natürlich auch gerade in der Black-Metal-Szene gibt es ja dann immer dieses NSBM, den National Socialist Black Metal. Und das ist gerade, ich unterhalte mich auch jetzt heutzutage mit Freunden, ich gehe gerne auf Black-Metal-Konzerte und sowas. Und wir müssen dann immer vorher einmal checken, so ist die Band in Ordnung, ist da nichts im Argen. Hier merkt man ja, die sind aktiv in Dingen, die sie tun. Aber andererseits denkt man sich, oder würde man jetzt heutzutage denken, Problem an solchen, wenn du jetzt mitspielst mit diesen NS-Dingern, dann bietest du einen Safe Space für Menschen, die das wirklich gut finden oder die da gerne hingehen möchten. Aber wenn man jetzt darüber singt, dass man Sex mit Messern hat und mit Gehirnmasse, dann bietet man ja keinen Safe Space, weil wer macht das? Also dann geht man nicht zu Konzerten, wenn man denkt, oh, da sind bestimmt ganz viele Leute, die auch alle Gehirne essen. Aber wenn ich jetzt weiß, in den Texten geht's um Holocaust und um was auch immer, dann würde ich eher denken, da finde ich jetzt Leute, die auf meiner Seite sind. Vielleicht hat damals dieser ganze Aktionismus von denen auch dazu geführt, dass heutzutage weniger davon umgesetzt wird, weil man gemerkt hat, die Spirale hat es zu weit getrieben. Ne? Und dann ist jetzt nur noch das Schlecht oder das Böse, was sich auf Ideologisches bezieht, wie eben der nationalsozialistische Black Metal.
Was mich noch interessieren würde, also was meinen die denn überhaupt mit dem vorchristlichen Bild von Norwegen? Also was hat die denn genau am Christentum dann gestört? Weil ich bin jetzt tatsächlich geschichtlich leider nicht so bewandert, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie, ich weiß, was da vorgeherrscht hat, wahrscheinlich nordische Mythologie, aber also weißt du, was sie sich dadurch gewünscht haben? Oder was sie an Religion oder Christentum generell gestört hat?
Also ich weiß nicht, ob da explizit was gesagt wird, aber man findet dann in Texten natürlich immer auch mal Hinweise, dass viele sich dann in den 90ern, nachdem es eskaliert ist, auch anderen Themen zuwenden. Also wir haben ja schon gesagt, Mayhem selber haben angefangen mit Splatter-Themen. Und als Dead-Sänger wurde, wurden die Themen dann plötzlich persönlich destruktiv tiefer. Und andere Bands haben auch am Anfang einfach nur zum Provozieren, ohne dass sie Satanisten waren, über Satan gesungen und über Okkultes. Und wenden sich später dann auch zum Beispiel zum Paganismus hin. Ne? Das dann halt eben so zu, also du singst nicht mehr über Kettensägen, sondern über Runen zum Beispiel. Also was ja viele mögen, ist die Sendung Vikings. Hast du die gesehen?
Ich habe die, ja, also ein paar Folgen. Ich habe ungefähr ein Bild, ja.
Der Soundtrack, einer, der da beteiligt ist, ist Einar Selvig. Den kennt man als Vardrune. Der macht ja so Folk, Pagan-Folk oder Neo-Pagan-Folk, wie man es nennen möchte. Und er war Drummer bei Gorgoroth, einer Black-Metal-Band, und hat Vardrune gegründet zusammen mit Gahl. Das ist einer der bekanntesten Black-Metal-Sänger aus Norwegen natürlich auch. Ich glaube, er war auch Gorgoroth, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist vielleicht so ein bisschen dann so die nicht-radikale Variante dieses neupaganistischen Denkens, was da in der Szene vorherrscht. Oder? Dass man vielleicht einfach jetzt anders oder offener seine Verbundenheit zur Heimat, zur Geschichte, zur Mystik des Landes zeigen, feiern, präsentieren kann. Und Christentum, wenn man dann überlegt, das kommt ja auch nicht aus Norwegen, also ist es ja eigentlich fast für alle Länder oktroyiert. Ne? Also wenn man es jetzt sind wir ganz weit weg vom Black Metal, aber wenn man jetzt mal so überlegt, aus kolonialer Betrachtung,
ist das ja für die jetzt da auch doof. Also damit geht ja auch viel Kultur, wird dann übergestülpt. Und nur weil es dann eben schon 1000 Jahre her war, findet man das dann im Land dann eben trotzdem nicht besser.
Zeit heilt nicht alle Wunden. Fahren wir fort. Am Morgen des 10. August 1993 findet ein Hausbewohner in der Tøyengata 40 in Oslo eine Leiche im Treppenhaus. Der Körper liegt zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk. Das Gesicht nach unten, das Hemd zerrissen. Er ist mit 23 Stichwunden übersät. Man sagt, einige im Rücken, 3 in den Kopf, die tödlichste direkt ins Auge. Der Tote ist Östin Aset. Für manche Euronymous, Musiker, Labelgründer, Szenevordenker. Für andere eine schwierige Figur, ein Provokateur, ein Mann mit gefährlichem Einfluss. Die Polizei ist schnell vor Ort. Noch bevor die Leiche abtransportiert wird, kursierten erste Gerüchte, dass es sich um Raubmord handele, um einen Drogendeal, der schiefgelaufen sei oder um einen internen Machtkampf. Wenige Tage später wird Varg Vikernes verhaftet, 25 Jahre alt. Mehrfach verdächtigt im Zusammenhang mit Kirchenbränden, ein enger Vertrauter und zuletzt ein Rivale von Euronymous. Was zwischen den beiden Männern vorgefallen ist, lässt sich bis heute nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Fest steht, Euronymous hatte sich von Vikernes distanziert. Es gab Unstimmigkeiten, auch geschäftlich, um Geld, Plattenrechte, die Veröffentlichung von Burzum-Alben. Zudem kursierten Gerüchte, Aset plane, Vikernes Gewalt anzutun oder ihn öffentlich bloßzustellen. Vikernes wiederum behauptet später, er habe sich verteidigt. Dass er glaubte, Aset plane einen Hinterhalt. Dass der Mord kein Mord gewesen sei, sondern eine präventive Handlung. Die Beweise erzählen eine andere Geschichte. Vikernes war am Tatort. Er hatte ein Messer bei sich. Er verließ die Wohnung nachts und ließ den Körper auf der Treppe zurück. Begleitet wurde er von Snorre Ruch, Musiker bei Thorns. Ruch wartete im Auto, hörte den Streit, griff aber nicht ein. Im Mai 1994 beginnt der Prozess gegen Varg Vikernes. Er dauert knapp 2 Wochen. Vikernes erscheint ruhig und distanziert. Er bestreitet die Tat nicht, behauptet jedoch aus Notwehr gehandelt zu haben. In Interviews äußert er sich über ideologische Beweggründe und spricht von Verrat. Das Gericht verurteilt ihn zu 21 Jahren Haft, der damals höchsten Strafe nach norwegischem Recht. Er wird schuldig gesprochen wegen Mordes an Östin Aset, Brandstiftung an mindestens 4 Kirchen und illegalem Waffenbesitz, 150 Kilogramm Sprengstoff und über 3000 Schuss Munition. Snorre Ruch erhält 8 Jahre Haft als Mittäter. Innerhalb der Szene gibt es unterschiedliche Reaktionen. Einige Mitglieder distanzieren sich, während andere schweigen. Mit dem Tod von Euronymous endet nicht nur ein Leben. Es endet ein Machtgefüge, ein Zentrum, ein Mythos. Zugleich beginnt etwas Neues. Die Kommerzialisierung der Szene. Die Heldenbildung von Tätern. Die Legendenbildung um den Inner Circle. Was bleibt ist, ein Blutbad in einem Treppenhaus, ein Zerschneiden von Freundschaft, Idee und Kontrolle und ein Riss, der bis heute durch die Geschichte des Black Metal verläuft. Als Euronymous stirbt, hinterlässt er mehr als eine Leiche und einen Streit. Er hinterlässt ein Werk, das noch nicht abgeschlossen war. Das Album De Mysteriis Dom Satanas. Die Aufnahmen begannen 1992 in den Krieghallen-Studios in Bergen mit Euronymous an der Gitarre, Hellhammer am Schlagzeug, Attila Csiha aus Ungarn als Sänger und Varg Vikernes am Bass. Nach dem Mord an Aset, also Euronymous, stand das Projekt still. Hellhammer überlegte, die Bassspuren von Vikernes neu aufzunehmen, doch schließlich erschien das Album 1994 mit den Originalaufnahmen, mit allen Beteiligten, mit all ihrer Geschichte. De Mysteriis Dom Satanas gilt als eines der einflussreichsten Black-Metal-Alben aller Zeiten. Es zeichnet sich durch eine kalte, rituelle Atmosphäre aus, mit Texten über Nekromantie und spirituelle Auflösung. Obwohl es zunächst kein kommerzieller Erfolg war, beeinflusste es viele nachfolgende Bands. Nach der Veröffentlichung begannen sich viele Bands von den extremen Ideologien des Inner Circle zu distanzieren oder entwickelten eigene Richtungen.
Einige Mitglieder von Emperor, Enslaved oder Dark Throne starteten eigene Labels und beschäftigten sich mit nordischer Mythologie und Philosophie. Die Ereignisse rund um Mayhem und die norwegische Black-Metal-Szene wurden 1998 im Buch Lords of Chaos dokumentiert, das sowohl gelobt als auch kritisiert wurde. 2018 folgte eine filmische Adaption, die ebenfalls gemischte Reaktionen hervorrief. Buch und Film sind detailreich, aber nicht neutral. Das Buch basiert auf Interviews mit Varg Vikernes und anderen Beteiligten, enthält aber auch Spekulationen, Dramatisierungen und stilistische Verzerrungen. Viele Musiker, darunter Necrobutcher und Hellhammer, kritisieren es offen. Nicht nur wegen seiner Darstellungen von Fakten, sondern wegen seiner Vereinnahmung der Szene als geschlossenes System. Heute ist Black Metal in Norwegen sowohl kulturell anerkannt als auch umstritten. Während einige Aspekte gefeiert werden, werden andere, insbesondere die gewalttätigen Ereignisse der Vergangenheit, kritisch betrachtet. Die Szene hat sich ausdifferenziert, mit Bands, die sich von Gewalt und Politik distanzieren, während andere weiterhin provokative Inhalte pflegen. Black Metal. Ein Kapitel, das von Anfang an zersplittert war und das sich jedem Versuch widersetzt, es sauber zu erzählen. Was sich allerdings sehr sauber erzählen lässt, sind Fun Facts und Partyfakten. Und auch wenn das Thema heute nicht sonderlich viel Fun geboten hat, wollen wir trotzdem nochmal 5 Fakten für euch zusammenfassen, die aus diesem Fall oder aus dieser Story stammen, zum Weitererzählen oder zum Staunen oder einfach nur schockiert sein.
Erstens, Mayhems Sänger Dead vergrub seine Kleidung, damit sie nach Erde und Tod roch. Per Yngve Olin wollte nicht lebendig wirken. Er schlief in Särgen, sammelte tote Tiere und schnitt sich regelmäßig auf der Bühne selbst.
Zweitens, nach seinem Suizid sollen Bandmitglieder Stücke von Deads Schädel zu Amuletten verarbeitet haben. Ein oft wiederholtes, von Szenezeugen gestütztes Gerücht. Euronymous soll Teile des zerschossenen Schädels eingesammelt und an ausgewählte Musiker verschenkt haben, als Beweis echter Hingabe.
Drittens, in den 1990ern brannten in Norwegen über 50 Kirchen, viele durch Mitglieder der Black-Metal-Szene. Der erste Brand, die Stabkirche von Fantoft, 1992, das Symbol, ein verkohltes Kreuz. In Interviews sprachen einige Täter offen von reinigendem Feuer.
Viertens, Mayhem wollte nach Euronymous Tod alle Bassspuren von Varg Vikernes entfernen, tat es aber nie. Hellhammer kündigte an, die Spuren zu löschen. Letztlich erschien De Mysteriis Dom Satanas 1994 genauso, wie es aufgenommen wurde. Mit Musik von beiden, dem Opfer und dem Täter.
Fünftens, während seiner Haft veröffentlichte Varg Vikernes weiter Musik, allein mit Keyboard und 4-Spur-Rekorder. Die Alben entstanden komplett ohne Gitarren, beeinflusst von Dungeon Synth und nordischer Mythologie. Die Musik wurde noch dunkler, aber beinahe meditativ.
So, das waren unsere Snacks FM. Wir weisen aber nochmal darauf hin, das sind natürlich teilweise nur Gerüchte. Also, dass Dead in Särgen schlief und dass Euronymous den Schädel zu Amuletten verarbeitet hat. Necrobutcher, der Bassist, ist damals ausgestiegen aus der Band, angeblich eben wegen dieser Fotos und dieser Schädelstücke. Aber wie gesagt, das ist nie offiziell bestätigt worden, dass es so ist. Wenn ihr diese Fakten also weitergebt, dann bitte mit Vorsicht genießen, dass es sich um Gerüchte handelt. Übrigens, Mayhem nennt einen ihrer Songs ja Chainsaw Guts Fuck. Also der Kettensägen eingeweide Fick. Und um eure Eingeweide auch noch zu ficken. Ja komm, die Folge ist jetzt eh explicit. Jetzt müssen wir eh drauf scheißen. So.
Ich hab nicht damit gerechnet.
Wir fucken eure Guts nicht, aber wir kicken euch nochmal in die Guts. Denn Mayhem wollte nach Euronymous Hold alle Bassspuren von Varg Vikernes entfernen. Das haben die Eltern von Euronymous die Band gebeten. Und Hellhammer hat ihnen versprochen, ja, er macht's, aber meinte dann, ach nö, er findet das eigentlich ganz cool, so, wenn Mörder und Opfer auf derselben Platte sind. Am Ende dieser Geschichte steht kein Sieg, keine Klarheit, keine Moral. Nur eine Spur, verwoben aus Stimmen, Symbolen, Aufnahmen und Erinnerungen, die oft widersprüchlich, manchmal verstörend und nie vollständig sind. Was als Musik begann, wurde zur Idee.
Die Idee wurde zur Bewegung und irgendwann wurde aus dieser Bewegung Gewalt. Die Geschichte des norwegischen Black Metal in den frühen 1990er Jahren ist keine Linie, sondern ein Kreis. Sie beginnt in Proberäumen und Kassetten, führt durch Friedhöfe, Plattenläden, brennende Kirchen und ein dunkles Treppenhaus in Oslo. Und sie endet, falls sie endet, nicht in der Musik, sondern in der Art, wie man über sie spricht. Euronymous ist tot. Dead ist tot. Varg Vikernes lebt. Außerhalb der Szene, aber niemals außerhalb des Diskurses. Mayhem existiert noch immer in wechselnder Besetzung. Und das Album, das all das überlebt hat, läuft heute in Museen, auf Vinyl, in Playlist-Archiven zwischen Dark Ambient und True Crime. Vielleicht geht es in dieser Geschichte nie um Authentizität, sondern um die gefährliche Sehnsucht nach ihr. Darum, wie weit Menschen gehen, um real zu wirken. Oder um zu beweisen, dass sie es ernster meinen als der Rest. Ob man darin eine Tragödie sieht oder ein Lehrstück, ein Kult oder ein Kriminalfall, das bleibt euch überlassen. Wir haben erzählt, was erzählt werden kann. Alles andere liegt irgendwo zwischen der Flamme und dem Bandrauschen. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz. Folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt wachsam.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, that's